Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Konnichiwa und herzlich willkommen bei der 142. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin Chris San und an meiner Seite sind Pascal San.
Hallo.
Und André San.
Gute.
Endlich mal wieder nach Japan zu unserem Freund des Hauses, Takashi Miike. Muss ich gleich vorweg sagen, meine Freude war ein bisschen begrenzt. Ich bin ja jetzt nicht so der große Miike-Fan. Außer Audition hat mir bisher eigentlich noch kein Film so recht gefallen. Allerdings habe ich hier auch immer noch, glaube ich, 5-6 Filme rumliegen von ihm, die ich noch nicht gesehen habe. Aber alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, abgesehen von Audition, war tatsächlich nicht so ganz meine Welt. Aber ich glaube, du, André, bist da so ein bisschen mehr zu Hause bei ihm, oder?
Na, was heißt zu Hause? Ich mag einige seiner Filme. Man darf ja bei Miike einfach nicht vergessen, dass er einfach ein unfassbarer Workaholic ist. Er dreht, wenn nicht gerade Corona-Jahr ist, dann dreht er halt im Jahr irgendwie 5-6 Filme. Der hat ja in seinem Leben, ich glaube, 103, 106 Filme gemacht. Ich glaube, 103 waren es.
Verschiedenste Genre vor allem, ne?
Bitte?
Vor allem verschiedenste Genre, der dreht ja alles, Liebesfilme,
ja, 108, Horror, genau. Action, er dreht alles, wobei sein Hauptaugenmerk schon eher auch im abseitigen Kino natürlich liegt, also schon das, was wir als Genre bezeichnen würden, und beziehungsweise da liegen vor allem seine, also da, für die Filme ist er am ehesten bekannt, sagen wir es mal so. Und dann, wenn aber auch halt richtig, ne? Also er ist ja einfach für exzessive Gewalt bekannt und für Umsetzungen, an die sich andere vielleicht, sage ich mal, nicht trauen würden, wie auch jetzt in dem Fall hier. Und von daher, also ich mag einige seiner Filme, aber aufgrund des Outputs, den er hat, ist es fast schon nicht verwunderlich, dass er natürlich auch sehr viel Gurken dabei hat. Das muss man einfach so sagen. Wer so viel kreativen Output hat, da kannst du halt nicht immer ins Schwarze treffen. So. Und zudem muss man einfach natürlich auch sagen, er hat einen speziellen Stil. Den erkennt man auch quasi wieder und der ist sehr konfus oft, der ist, wie gesagt, sehr gewalttätig, sehr, sehr drüber, sehr pulsierend, sehr impulsiv. Und wenn man damit nicht klarkommt mit seiner Handschrift, dann hat man bei ihm generell meistens schon mal verloren. Das kann man, glaube ich, schon mal so vorweg sagen.
Pascal, wir haben ja schon mal über Audition begeistert, relativ begeistert geredet, damals in einem der Japanuaries. Hast du in der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr von ihm gesehen oder ist es tatsächlich jetzt mit Itchy the Killer, so viel sei schon mal verraten an dieser Stelle, ist der nächste Schritt von dort aus gewesen für dich?
Ziemlich sicher ja, tatsächlich. Ich habe jetzt Miike sehr lange auf dem, also auch immer noch auf meinem, möchte ich unbedingt sehr viel nachholen Stapel, das ist natürlich aber auch entsprechend, naja, was heißt schwer, aber mir fällt es oft schwer. Ich habe jetzt halt zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal Itchy the Killer gesehen, jetzt in der Vorbereitung zum zweiten Mal und habe auch zwischendurch mal wieder immer reingeguckt und geschaut, was könnte ich machen? Da gibt's natürlich so ein paar Perlen, die dann irgendwas, also was heißt Perlen, oder so ein paar Kuriositäten, die auf jeden Fall irgendwann mal geguckt werden, wie der diese Phoenix Wright-Verfilmung, die wohl sehr amüsant sein soll zumindest. Aber davon ab,
also ja, wenn du jedes Jahr jetzt, wenn du jedes Jahr jetzt 7-8 Filme guckst von ihm, hast du ihn vielleicht in 30 Jahren eingeholt.
Ja, mal schauen. Muss immer nur 2 Filme mehr gucken, als er dreht, und dann wird das schon. Ist die Frage, ob ich da Lust drauf habe, aber mal schauen.
Bevor wir in die Tiefe gehen bei Itchy the Killer aus dem Jahre 2001, haben wir einen Trailer überhaupt? Frage in die Runde.
Ich habe keinen Trailer gefunden, der sich lohnt an dieser Stelle entsprechend.
Ja, dann
ich glaube nicht.
Dann lassen wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal den Trailer weg. Es gibt irgendwie so ein Fan-Edit oder sowas, glaube ich, auf YouTube. Das könnt ihr euch hier reinziehen. Oder ihr schaut einfach den Film und dann ist gut, dann braucht ihr auch keinen Trailer.
Also dazu ist zu sagen, es gibt einen Trailer eben, aber der ist auf Japanisch. Also deswegen, genau. Das macht einfach keinen Sinn, den jetzt einzuspielen, denn dann hört ihr nur lustige Geräusche und eine Sprache, die wahrscheinlich nicht versteht die meisten von euch. Von daher ist es ein bisschen nutzlos.
So japanophob heute? Ist ja.
Wieso japanophob?
Also vielleicht haben wir japanisch sprechende Leute
hier. Es ist ein Fakt. Wenn wir 2, 3 Hörer haben, die japanisch sprechen, dann willkommen und Gruß und Respekt und cool. Aber es ist einfach so, dass die meisten dann 2, 3 Minuten da sitzen werden und denken sich, von daher ist es halt ein bisschen witzlos.
Ja, das stimmt. Ichi the Killer basiert auf einem Manga von Hideo Yamamoto, der heißt Kuroshiya 1 oder Kuroshiya 1 oder Kuroshiya, ich weiß jetzt nicht, was 1 auf Japanisch heißt.
Ichi. Das ist der Witz. Deswegen immer die 1 auf seinem Rücken.
Das macht natürlich Sinn. Pascal, du hast dir ein bisschen was angesehen und ein bisschen was angelesen von der Manga-Vorlage. Kannst du oder magst du ein bisschen was erzählen dazu? Vielleicht auch schon mal so ein bisschen, gerne auch schon mal einen Vergleich aufstellen?
Ja, also mal so grob. Ich habe ich habe mir jetzt mal in Vorbereitung zumindest die Hälfte des Mangas durchgelesen. Da hat das sind 100 Kapitel, die der Yamamoto da um die Jahrtausendwende fabriziert hat. Davon habe ich mir jetzt die ersten 50, habe ich es geschafft, die mir durchzulesen. Und generell einmal zu Yamamoto. Ich wusste es tatsächlich vorher nicht, aber ich kannte ihn unbewusst schon vorher. Ich habe hier auch im Regal einen anderen Manga stehen, den er mal gemacht hat. Der heißt Homunculus. Ist auch ein relativ abseitiges Thema. Ich habe auch ewig her, dass ich den zum letzten Mal in den Händen hatte. Aber ja, ist auf jeden Fall wohl auch, also so das abseitige Genre im Manga-Bereich ist auf jeden Fall sein Steckenpferd. Und ich kann jetzt mal schon vorwegnehmen zum Manga. Es ist tatsächlich in vielen Stellen sehr nah am Film dran. Einige Dinge wurden aus auch nachvollziehbaren Gründen einfach abgeändert. Da können wir dann auch später noch, wenn wir über den Film genau reden, drauf kommen. Aber zum Beispiel sowas wie, wo Ichi wohnt und so ein bisschen noch mehr Hintergrund tatsächlich schon in den ersten Kapiteln über Ichi, was man jetzt im Film vielleicht nicht direkt bekommt. Und davon abgesehen ist der Manga teilweise tatsächlich, das wird jetzt vielleicht jemanden, der auch nur den Film gesehen hat, wundern, an einigen Stellen noch extremer. Es gibt da tatsächlich noch ein paar Themen, die dann auch der Film einfach ausklammert, wo ich dem Film auch mit Sicherheit auch ein bisschen dankbar bin, weil ich mir das dann in so gedruckter Form das anzuschauen, war schon grenzwertig, beziehungsweise unangenehm schlichtweg. Das hätte ich jetzt, und es sind ja genug Dinge so schon noch im Film drin, die man jetzt auch nicht unbedingt sich gerne anschaut, aber darüber hinaus so Themen wie Nekrophilie, die dann im Manga tatsächlich noch behandelt werden ausführlich, die haben dann ja zumindest im Film größtenteils kein Vorkommen. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, hat's mir jetzt, also ich erinnere mich dran, als ich ihn letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, war ich aufgrund vieler Qualitäten, die ich da gesehen habe, schon, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, sehr positiv angetan. Hatte aber damals schon ein bisschen Struggle, der Geschichte so richtig gut zu folgen. Ich meine, es ist halt auch so ein Yakuza-Clan-Drama oder wie auch immer man das jetzt nennt, was da im Kern drin verwoben ist, ist sowieso immer kompliziert. Das dann noch auf Japanisch mit den ganzen japanischen Namen, die man dann immer alle merken muss, ist schon nicht so einfach. Und ich habe jetzt noch mal den Manga gelesen, da fiel es mir sehr viel einfacher. Und danach den Film. Und dadurch ging es dann noch mal besser tatsächlich. Das ist, also wer auch sagt, so er findet den Film zwar irgendwie cool, aber hat noch so ein bisschen Probleme da, der Handlung richtig gut zu folgen, dem kann ich den Manga durchaus ans Herz legen. Das ist dann noch mal halt die entspanntere, etwas ja ausführlichere Version einfach. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, die zweite Hälfte des Mangas fehlt mir noch. Ich habe auch gelesen, dass das Ende sich ein bisschen anders ausgehen soll. Da kann ich jetzt aber noch nichts zu sagen.
Wenn du schon gerade im Flow bist, würde ich dich bitten, kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu erklären, worum es in Ichi the Killer geht.
Shinjuku, Tokio. Nachdem Anjo, ein lokaler Yakuza-Boss, mitsamt einer großen Menge Geld auf unerklärliche Weise verschwindet, herrscht Aufruhr in den Reihen der organisierten Kriminalität. Kakihara, ein furchteinflößender, sadomachistischer Untergebener Anjos, glaubt, dass sein Boss entführt wurde und macht sich sogleich auf die Suche. Nach ein paar falschen Fährten erfährt er, dass ein gewisser Ichi für das Verschwinden des Yakuza-Chefs verantwortlich sein soll, und so entspinnt sich ein obskures Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kakihara und Ichi.
Aufgrund der doch sehr komplizierten Erzählstruktur des Films machen wir heute auch mal eine komplizierte Erzählstruktur und kommen jetzt erst zu den harten Fakten des Films. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 und auf der IMDb 7 von 10. Der Film ist in Deutschland beschlagnahmt, also ihr solltet euch den Film auf keinen Fall ansehen und ihr solltet euch den auch nicht im Ausland irgendwo bestellen. Das können wir euch hier nur schwerstens ans Herz legen. André, ich glaube, du bist ja der von uns dreien, der hier, was Ekel angeht und noch so obskure Sachen am meisten verträgt. Bei einigen Festivalvorführungen damals, als Itchy the Killer gestartet ist, wurden ja sogar Kotztüten vor Beginn des Films verteilt. Würdest du sagen, zu Recht?
Ja, ich bin ja immer noch der Meinung generell, dass das immer ein Marketing-Gag ist, weil du natürlich damit implizierst und willst du den Besuchern ja auch schon implizieren, so, das wird jetzt übel, ne? Sei schon darauf gefasst, dass es übel wird. Für mich ist das immer ein psychologisches Ding, damit du schon mal den Zuschauern direkt in den Kinosessel gibst, so, oh, das wird jetzt richtig heftig, sei mal auf das Schlimmste gefasst. Klar, der Film ist extrem. In jeglicher Hinsicht. Haben wir gerade jetzt schon auch von Pascal gehört, so was er für Themen angesprochen hat, oder auch was wir von der Inhaltsangabe gehört haben. Der Film ist extrem in seiner Handlung, in seinen Handlungen, in seinen Thematiken, die er aufmacht, in seiner Geschichte und in seinen Bildern eben auch. Von daher, der ist nichts für Zartbeseitete und der gehört auf jeden Fall nicht in Kinderhände, wie eigentlich fast alle unsere Filme, die wir hier klar besprechen, aber der auch noch mal sehr besonders. Das ist mal klar. Aber die Kosttüte, wie gesagt, ich finde, die ist immer ein Marketing-Gag. Sehe ich jetzt nicht so. Also es gibt zudem, ich muss auch sagen, du hast es selber ja auch schon so ein bisschen einfließen lassen. Der Film ist halt auch sehr drüber und sehr comichaft. Ne? Ich finde, man sieht dem Film an, dass er auf einem Manga basiert. Der Film ist ähnlich drüber inszeniert, gerade was seine Splatter-Szenen angeht, was Blut angeht. Wenn irgendwo, und wenn es nur ein Schnitt ist, ein Kehlenschnitt oder so, dann spritzt da halt, dann gibt's eine kurze Pause und dann spritzen 3 Sekunden später erstmal 17 Liter Blut aus irgendwelchen Öffnungen raus im hohen Bogen. Ich finde das alles sehr übertrieben in diesem Film. Es gibt andere Themen und andere Momente, die hart sind, aber gerade diese Splatter-Szenen im Film, die sind fast eher skurril und fast schon albern. Also die Kotztüte sehe ich da eher bei anderen Filmen, wenn überhaupt, für notwendig.
Ich hatte ja da wieder tatsächlich mein übliches Problem. Ihr könnt mich da auch gerne korrigieren, aber der Film soll ja auch in gewisser Weise lustig sein, ne? Oder zumindest humorvoll. Und da hatte ich dann wiederum mein Problem mit diesem Film, weil ich zwar den einzelnen Szenen ansehen konnte, dass jetzt gerade das irgendwie ironisch gemeint ist oder dass es ein Gag sein soll oder dass ich hier lachen sollte. Aber es hat überhaupt nicht meinen Humor getroffen. Also ich habe tatsächlich nicht einen Moment gehabt, wo ich mal schmunzeln musste oder was mich irgendwie amüsiert hätte. Und das dann wiederum dann gepaart mit diesen Szenen, die du eben schon angesprochen hast, André, die dann doch mal aus diesem Comic-Stil rausgehen und dann doch einfach nur hart sind. Und das betrifft ja in der Regel dann die Szenen. Und das würde ich tatsächlich hier zumindest aus meiner Perspektive auch gerne nochmal hervorbringen, weil das vielleicht auch als kleine Warnung, also der Film hat durchaus, ob der jetzt so ein frauenfeindliche Tendenzen hat, darüber können wir gleich gerne noch diskutieren. Aber er hat zumindest extreme grafische Gewalt, die gegenüber Frauen ausgeübt wird. Das ist ja, haben wir ja alle gesehen. Also dort werden Frauen eigentlich doch in ziemlich regelmäßigen Abständen verprügelt, misshandelt und auch vergewaltigt. Und das eigentlich auch ziemlich on-screen die ganze Zeit. Und das zumindest schon mal vorweggestellt als Warnung. Das ist definitiv, glaube ich, nicht für jeden Fan des Genre-Kinos etwas. Also bei mir war da tatsächlich, gebe ich an dieser Stelle zu, durchaus eine Grenze überschritten, weil der Film im Gegensatz zu, also ich mag ja zum Beispiel auch Filme wie I Spit on Your Grave oder Last House on the Left, aber da gibt's dann eben noch diesen Rache-Part am Ende. Und das lässt natürlich Itchy the Killer hier, zumindest seitens der Frauen, die eben hier bis auf eine Figur ja eben für nichts anderes da sind, außer zur Gewaltausübung, hat der für mich ein bisschen vermissen lassen. Wie ging's euch dabei, Pascal?
Jetzt grundsätzlich bezüglich der Gewalt gegen die Frauen, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die ist, wie du gesagt hast, die ist definitiv da. Es ist unangenehm, diesen Rache-Part gibt es in der Regel nicht. Es gibt halt eine Figur, die da noch ein bisschen aktiver sich dann tatsächlich selbst so in diesem, das ist auch ein Thema, das sich durch den ganzen Film zieht, es ist ja halt diese Sexualität im BDSM-Kontext, so Sadomaso, also sadistische Menschen und masochistische Menschen. Und da gibt es ja eine Figur, das ist die Karen, die hier zu dem Kakihara gehört, zumindest am Anfang, die sich dann ja auch mal in...
Mal prügeln.
Ja, genau, die ergibt sich dann auch der sadistischen Seite, weil sie das mitbekommt. Und ja, ich sehe schon irgendwo in dem Film, dass das halt auch tatsächlich, also ob wie gut ihm das jetzt gelingt oder so, sei es mal dahingestellt, aber der Film möchte einem schon auch meiner Meinung nach etwas über Sexualität zumindest im Subtext mitgeben und auch zeitgleich beim Zuschauer ein bisschen hinterfragen. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und fand ein Zitat oder eine Interpretation ganz spannend, und das ist die, dass halt Yamamoto oder jetzt halt dann in dem Fall im Film Mieke natürlich einem das so alles gnadenlos präsentieren und vor den Latz knallen, aber jetzt nicht aus rein Exploitation-Motiven im Sinne von, um das dann Leuten zu präsentieren, die das dann hoffentlich cool finden und deswegen ins Kino gehen, sondern einfach nur wertungsfrei einem dann hinlegen, um ja, dafür zu sorgen, dass der Zuschauer das unter Umständen halt natürlich sehr unangenehm findet und halt auch selber sein ja, sein Konsum vielleicht in der Hinsicht auch hinterfragt. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, wie Itchy dann durchs Fenster guckt und halt dann masturbiert, während die prostituierte Frau da vergewaltigt wird von dem, den er dann später noch umbringt. Solche Momente halt, wo man dann sieht, okay, das ist auf jeden Fall alles schlimm und falsch. Aber schon das Gefühl, dass das irgendwo mit einem größeren Sinn in den Film gepackt ist und nicht einfach nur darum geht, zu provozieren an der Stelle. Weil aber dafür ist es dann
Ja, sorry. André, passt das zu, also passt diese Darstellung, dass wir zum einen natürlich diese Gewalt unter den Yakuza, die ja größtenteils wirklich sehr comichaft ist, du hast es beschrieben, also allein als der eine Gangster-Typ da in der Mitte halbiert wird und damit schlechten CGI-Effekt auseinandergetrennt wird, seine beiden Körperhälften, und dagegen dann aber doch die eher realistische Gewalt an die weiblichen Figuren des Films, passt das für dich zusammen?
Ja, also du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast aus deiner Sicht gesagt, der Film soll lustig sein. Nee, eigentlich nicht. Der Film ist nicht lustig, der Film ist skurril. Und Skurrilität hat ja gerade im japanischen Kino und vor allem eben im Manga, und man muss einfach hier, man sagt sonst immer, ja, man muss ja Vorlage und Werk, also wie Romanvorlage oder wie auch immer, und Film dann trennen. Hier wirklich muss man es eher zusammenhalten, weil gerade dieses Überzeichnete, obwohl, also selbst die ernstesten Mangas und überhaupt japanischen Geschichten im Anime und so weiter, selbst die ernstesten haben immer so eine Schrägheit. Das ist aber einfach der japanische Stil meist. Und ja, es gibt auch Bierernste, aber das ist eher die Seltenheit. Die meisten haben trotzdem immer, und wenn es nur ein Charakter ist, der so ein bisschen rausfällt oder so, und hier sind es ja mehrere Charaktere, hier ist eigentlich das ganze Szenario, was sehr schräg ist. Und der Film will eigentlich, also der Film ist keine Comedy. Er will jetzt nicht verkaufen, dass du dich permanent beömmeln sollst. Auf gar keinen Fall. Es ist eher diese Schrägheit, die du meinst. Und ich glaube deswegen, das wirkt eher auf uns Europäer so ein bisschen schräg, aber für Japaner ist es gar nicht so extrem, weil das einfach ihre Spielart ist und ihre Art, mit solchen Dingen umzugehen, so in gewisser Weise. Von daher, ich sehe es nicht als lustig, es ist eher skurril. Und dass man vielleicht trotzdem mal schmunzeln muss, ist eine Sache aufgrund der exorbitanten Schrägheit und der Comichaftigkeit mancher Charaktere. Aber ich muss jetzt nicht lachen in dem Film, im Gegenteil. Und was die Gewalt angeht und so weiter, ich kann nur unterzeichnen, was Pascal gerade sagt. Der Film spielt ja, es ist nicht nur ein Subtext, es ist maßgeblich die Story. Es geht ja darum, dass quasi hier der Hauptcharakter, der ja nicht, wie immer alle glauben, derjenige ist, der auf dem Cover ist, nämlich Itchy ist nicht auf dem Cover oder auf dem Poster, was man überall sieht, auch nicht auf unserem Podcast-Cover, das ist nicht Itchy, das ist Kakihara, der eigentlich mehr die Hauptfigur des Films ist als der titelgebende Itchy, der dieser Yakuza ist, der eben seinen Boss sucht. Und der eben ist ja, wie Pascal gerade sagt, ist halt Sadomasochist. Also er liebt Gewalt, ne? Er hat ja diese aufgeschnittenen Mundwinkel, Piercings im Gesicht, wo tatsächlich auch, Pascal, berichtige mich, im Film sogar noch wenig, ne? Im Manga sind es sogar noch mehr. Er ist noch viel, noch mehr zugepierst und noch crazier. Also er ist jetzt ein super
Intimbereich.
Ja? Okay. Danke für die Information. Also er ist ja sehr, sehr exorbitant extrovertiert und eben auf Gewalt aus. Und ihn macht Gewalt halt an. Also diese sexuelle Spannung in Verbindung mit Gewalt ist halt hier essentiell in dem Film. Und die Story ist ja im Endeffekt, dass er halt rausfindet, dass, oder beziehungsweise wir als Zuschauer merken dann irgendwann, er erfährt das erst später, dass Itchy genauso ist. Itchy ist ein Serienkiller, weil es ihn erregt, wenn er mordet und Gewalt sieht. Und quasi diese beiden Figuren, ja, wollen einander finden, beziehungsweise erstmal Kakihara will ihn finden, weil er halt erstmal in erster Linie ihn finden will, weil er seinen Boss gekillt hat. Aber es geht hier ganz klar um diese Verbindung von sexueller Spannung in Verbindung mit Gewalt. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht nur ein Subtext, das ist essentiell für die Geschichte. Und alle Gewalttaten, die in dem Film ausgeübt werden, sind darauf immer zu beziehen. Und das gilt eben auch für Gewalt gegen Frauen. Und die Gewalt gegen Frauen, und da sind wir jetzt beim Thema, was du eben angesprochen hast, Chris, von wegen, hier gibt es keinen Revenge-Plot, es gibt halt keinen Feminismus, der sich jetzt quasi an den Männern rächt. Ja, das ist korrekt, aber es muss sich nicht jeder Film oder nicht jedes Werk muss Gewalt gegen Frauen mit Rache auflösen. Hier wird das quasi dadurch aufgelöst, dass es eben in den psychologischen Kontext mit der Sexualität gestellt wird. Gewalt an Frauen, die Männer eben fasziniert, ja, bis zur Erregung bringt. Also es wird ja auch viel mit, also direkt in der Eröffnungssequenz wird mit Sperma gespielt so. Man sieht halt Sperma im Film immer wieder in Verbindung dann auch mit solchen Gewaltszenen. Also diese Verbindung zwischen sexueller Gewalt und Erregung bis hin zu Sadomasochismus und immer so die nächste Stufe dessen finden und immer extremer werden, ist halt hier essentiell. Und von daher, es ist halt ein Plot-Device, das Ganze. Und deswegen finde ich halt, obwohl es hart anzuschauen ist, es ist nicht plakativ. Und das ist der feine Unterschied. Und deswegen finde ich die Gewalt im Film ist schlimm anzusehen, aber sie ist nicht für mich als Zuschauer, ich empfinde sie nicht als unnötig im Film, weil sie einen Kontext hat.
Aber gut, das behaupten ja grundsätzlich alle Filmemacher von sich, die versuchen mit ihrer grafischen Gewalt das Publikum so ein bisschen zu überwältigen und an die eigenen Grenzen und Abgründe zu führen. Ich störe mich vor allem an der Art der Inszenierung zwischen diesen zwei verschiedenen Arten von Gewalt, weil grundsätzlich ist da ein ganz anderer Tonfall in dem Film drin, wenn es darum eben geht, zu zeigen, wie Frauen misshandelt werden, als wenn die Yakuza sich gegenseitig
abschlachten. Ja, und jetzt überleg mal, warum. Weil das eben nicht skurril wirken soll und überdreht, sondern es werden Frauen Leichen gefunden und so weiter, dann ist der Film halt ernst und dann spielt er das auch nicht ins Lächerliche.
Aber was will er denn damit sagen? Also es ist ja nicht so, als würde...
Ja, das ist im Endeffekt eine Pietätsgeschichte.
Weil der Film, ist ja jetzt moralisch, sagt er ja nichts in dem Film. Also er sagt ja weder, das, was die Männer den Frauen dort antun, ist gut, noch das ist schlecht. Das überlässt er ja dem Zuschauer. Weil also einen Kommentar gibt der Film ja nicht ab.
Nein, einen Kommentar gibt er nicht ab. Er zeigt dir nur ganz deutlich, dass es generell, kann man auch nochmal sagen, im Film gibt es sowieso keine Guten. Alle Charaktere sind Verbrecher und haben irgendwas Schlimmes getan. Das kann man ja auch schon mal direkt sagen, genau.
Es gibt vielleicht ein paar Opfer, aber grundsätzlich.
Ja, also Opfer, aber es gibt, also ich meine, ich rede jetzt von den Hauptcharakteren, von den agierenden Hauptcharakter, es gibt ja keine positive Seite im Film. Das heißt, man weiß ja, man lernt als Zuschauer ja recht schnell, dass das alles Menschen sind, die schlimme Dinge tun und gerne tun. Und von daher man auch keine Sympathie, sag ich mal, für sie aufbringt. Über Charakterdesign oder wie auch immer, kann man später noch reden. Aber jetzt mal generell weiß man halt als Zuschauer, man kann mit diesen Charakteren nicht irgendwie groß fiebern oder man sollte sich nicht mit ihnen sympathisieren, weil sie alle Schlimmes tun.
Ja, da verliert der Film bei mir dann sowieso. Also das brauche ich tatsächlich irgendwie, um da, der Film ist ja nicht kurz, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen, der ist ja für so eine Art Film doch durchaus ziemlich lang mit
130 Minuten.
Ja. Und da dann am Ball zu bleiben, ohne Sympathiefigur oder ohne auch, also klar, also interessante Figuren hat der Film ja. Zumindest aus meiner Sicht hat er zumindest eine und das ist Kakihara, der zumindest auch, selbst wenn man, also er ist natürlich ein schlechter Mensch, aber er hat natürlich so einen Reiz an sich. Er hat natürlich auch eine gewisse Coolness mit seiner Optik, einfach auch mit seinem Kleidungsstil, der sich auch sehr absetzt von seinen Yakuza-Kollegen und so weiter.
Er ist halt extrem extravagant.
Ja. Also, ja. Und er ist auf jeden Fall interessant. Aber die Figuren machen mir letztendlich tatsächlich zu wenig Entwicklung durch über den Film. Und ich konnte einfach mich mit keinerlei Ding identifizieren in dem Film. Und da hatte ich jetzt persönlich doch sehr starke Probleme mit und konnte da nicht am Ball bleiben. Also das ging euch anders, das höre ich ja schon raus, aber ich brauche das tatsächlich irgendwie. Nur Pessimismus und negative Figuren und schlechte Figuren. Ja, kann es geben, aber dann nicht in so einem, in so einem Exploitation-Film oder in so einem Horrorfilm ist es ja in dem Sinne nicht, aber da brauche ich irgendwas zum mitrooten.
Ja, es ist immer ein bisschen, ich finde schon, dass der Film einem irgendwie die Möglichkeit gibt, hier und da Figuren zu finden, die jetzt halt, es ist ja auch böse Dinge tun, ist ja jetzt nicht einfach nur komplett böse, komplett gut. Und es gibt da schon auch innerhalb der Gruppe von Kakihara zumindest in seiner Goon-Truppe da ein paar Figuren, die zumindest ja menschlicher sind. Also sagen wir jetzt mal, der Vater von dem Takahashi, ich habe gerade seinen Namen nicht im Kopf, der früher Polizist war und mal seine Waffe verloren hat, der ist natürlich jetzt auch einer von den Yakuza so. Aber nichtsdestotrotz kann man, finde ich, dann hier und da so ein bisschen Menschlichkeit erkennen. Und dazu muss ich aber auch noch sagen, dass zum Beispiel die Figur des Ichi, die ist ja nicht, auch wenn er natürlich die ganzen schlimmen Dinge tut, ist es ja trotzdem eine tragische Figur. Weil die ja auch, das erfährt man dann später halt im Verlauf des Films, auch sehr fremdgesteuert ist und ja halt auch größtenteils ja, halt schlichtweg von dem Gigi, heißt die Figur, an der Nase herumgeführt wird, beziehungsweise manipuliert wird, damit er halt genau das tut, was er möchte, so.
Deswegen ist ja, er redet ihm halt immer ein, kann man, also überhaupt mal, wir können ja mal kurz sagen, ich glaube, die Hörer sind gerade nicht gewohnt, dass wir sie nicht quasi durch den Film führen, bis er so Chris sein kleines Drehbuch vorliest. Das machen wir diesmal einfach nicht, weil, ihr merkt es vielleicht selber schon, der Film ist halt, Chris sagt halt schon lang, er ist sehr lang und dann auch noch sehr konfus oder sagen wir sehr verkompliziert erzählt. Er hat ein sehr nonlineares Storytelling und man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen und sehr aufmerksam sein, um da am Ball zu bleiben. Deswegen so ein kompletter Ablauf ist hier einfach sehr hakelig und deswegen machen wir gerade eher so eine Allgemeinbesprechung, das können wir ja schon mal auch mal, weil das ist für mich auch ein Kritikpunkt unter anderem, also es ist so ein Punkt, den ich am Film auch sowas, was mir nicht so ganz gut gefällt. Ich finde ihn auch sehr anstrengend teilweise durch seine Erzählweise. Aber das können wir vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, bevor auch die Leute sich fragen, wann es eigentlich losgeht mit dem Plot.
Es ist, ja, aber es ist ein gutes Thema, das wir vielleicht dann hier jetzt eben auch an diesem Punkt besprechen sollten. Eben diese, also der hat für mich.
Achso, nee, jetzt hast du gerade Pascal unterbrochen. Ich wollte nämlich eigentlich noch darauf hinaus, weil du jetzt gerade sagst.
So viel zur Erzählstruktur.
Ichi, wir machen es auch kompliziert. Ichi, die tragische Figur. Lass noch mal kurz zur Einordnung dann. Das gehört jetzt zum Story-Part quasi. Dieser Gigi redet Ichi, dem Killer, ein, dass die Personen, die er töten soll, ihn früher in der Schule gemobbt haben. Also er sagt immer, guck mal hier, die haben dich früher immer geschlagen und der hat dich früher immer verarscht und so. Also Ichi, man merkt das halt, er ist halt so eine gepeinigte Figur, der früher viel Mist erfahren hat und Leid erfahren hat und den keiner mochte und so. Und er wird dann manipuliert, dass er glaubt, die Leute, die er tötet, waren früher schlecht zu ihm. Das ist so ein bisschen der sein Plot. Von daher, ja, richtig, er ist halt ein Killer, aber ja, er ist auch eine gebrochene, tragische Figur, stimmt, Pascal?
Vielleicht an dieser Stelle jetzt allerdings.
Gerne.
dein Part, du hast dir ja noch im Vorfeld unserer heutigen Diskussion das Prequel angesehen und dort wird ja so ein bisschen die Vergangenheit von Ichi beleuchtet.
Das stimmt. Ich muss jetzt auch gerade lachen, weil ich wusste selber nicht, dass das Ichi 1 heißt. Und der Film heißt nämlich, also das Prequel heißt 1 Ichi, also heißt der Film Ichi Ichi, das ist lustig. Von 2003 und ja, kam 2 Jahre später raus, ist allerdings ein ja ziemlich Amateurfilm, also ist schon echt C-Movie-Niveau und ist auch nicht von Mieke, sondern ich habe gerade
Santo Tano.
Ja, genau. Und ich fand es erstmal erstaunlich, dass sie tatsächlich Naoo Mori, der den Ichi spielt in Ichi the Killer, den auch wieder spielt. Also den haben sie nochmal bekommen. Das fand ich krass. Und ansonsten geht's halt genau darum, was ich gerade gesagt habe. Man erfährt im Grunde, wie er halt früher gebeutelt wurde in der Schule, dass er immer verprügelt wurde, dass er ist halt ein super schüchterner Typ und das wird da quasi mal versinnbildlicht, wie er zu dem geworden ist, was er eigentlich ist. Ich fand den gar nicht so schlecht, obwohl sie hat die ganze Optik und schauspielerisch ist, der ist alles sehr dilettantisch. Er hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ich muss nur sagen, also ja, okay, das haben sie jetzt einmal gezeigt, aber das erfährt man ja halt auch verbal hier in Ichi the Killer. Und so richtig viel Mehrwert hat er dann auch nicht gebracht, weil im Grunde ist das irgendwie so ein Fighting-Film, weil er muss sich dann irgendwie, also er wird quasi die ganze Zeit von irgendwelchen Banden aufgefordert, sich zu prügeln, ohne Sinn und Verstand. Also alle prügeln sich anscheinend die ganze Zeit in der Stadt. Es gibt nur Banden, ist im Klassenraum, auf der Straße, am Swimmingpool, es wird sich nur geschlagen überall. Und Ichi will halt nie mitmachen, weil er halt schwach ist. Und so ein Gangboss findet ihn aber irgendwie interessant und schickt ihn dann zum Karate-Training. Und beim Karate-Training merkt Ichi dann, dass er beim Karate-Ausüben eine Erektion immer bekommt, weil er dieses Gewaltausüben geil findet. Und ja, dann, ja, aber natürlich lernt man halt nicht in 3 Tagen Karate natürlich und deswegen ja, wird er nach wie vor immer verdroschen. Und dann irgendwann reißt bei ihm aber quasi das Typische, ne, das Fass läuft über des Mobbing-Opfers und ja, er bringt plötzlich auf einen Schlag so 10 Jugendliche um. Und kommt wieder zu sich und weiß gar nicht, wie er das gemacht hat quasi. Also er man merkt dann so, in harten, harschen Situationen wächst er dann plötzlich über sich hinaus und schnetzelt alles nieder. Und das ist eigentlich auch der ganze Film. Und zwischendurch gibt's auch nochmal Gewalt gegen Frauen, die da in dem Film deutlich mehr aufgestoßen sind, weil sie keinen Kontext haben. Ansonsten war es das auch. Von daher muss man nicht sehen, ist eine Ergänzung, die man so, also man erfährt nicht genug dafür, dass es gerechtfertigt wäre, diese Fortsetzung zu drehen, weil, wie gesagt, die, was ihm widerfahren ist, erfährt man eben auch hier im Original. Und von daher, ja, das war wirklich nur nochmal Versuch, wahrscheinlich mit dem Namen nochmal abzucashen irgendwie. Und von daher kann man sich sparen, aber ja, das ist die Story von Ichi quasi. Er ist ein gepeinigter Junge, der Karate gelernt hat und damit jetzt Leute tötet, weil es ihn geil macht.
Dazu jetzt auch nur noch einmal der Vollständigkeit halber, ich weiß jetzt, das weiß ich nicht, ob das jetzt auch wieder zusammenhängt, aber auch vom Manga gibt es ein Prequel. Nur, dass man es weiß.
Ah, okay.
Jetzt zur Dynamik des Films. Auch nicht förderlich für mich war. Tatsächlich, also wie gesagt, der Film sehr lang, anstrengend, zum Teil für mich auch nervtötend. Und das Seltsame war, dass ich empfand, dass er viele Füllszenen und viel Leerlauf hatte in diesen über 2 Stunden. Aber gleichzeitig irgendwie hat der Film für mich es vermissen lassen, mal eine normale Szene zu zeigen. Also gefühlt muss immer irgendwas Seltsames, irgendwas Skurriles, irgendwas, was too much ist, passieren. Und es hat irgendwie nie so einen Zwischenton, so einen Grauton, sag ich mal, gehabt, in seinem Handlungsablauf. Also es gab nie irgendwie mal eine Szene, bei der einfach mal was Ruhiges passiert oder was, irgendwie was Normales, Gängiges. Irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass es der Film hat. Also es ist irgendwie seltsam. Theoretisch passiert die ganze Zeit irgendwas, aber gleichzeitig fand ich ihn extrem langatmig.
Ja, aber das ist ja aber genau das, was, glaube ich, die Menschen, die ihn gut finden, wie ich, ihn so schätzen, weil er so Tempo macht. Es passiert halt, wie du sagst, es passiert immer irgendwas. Es wird immer mehr gefoltert, es wird immer irgendwie der Kopf abgeschnitten, es wird immer irgendwer zerstückelt, es wird immer jemand verprügelt, es gibt immer irgendwelche Diskussionen zwischen Yakuzas. Und ja, das macht es schon wieder anstrengend fast, da gebe ich dir recht, weil es so auch eine Überladung einfach an Bildern ist und Verrücktheiten, die da auf mich niederprasseln. Aber ich finde gerade das, gerade wenn man ihn mehrmals dann auch schaut, gerade finde ich, das macht ihn auch aus. Und ich finde nicht, dass er Leerlauf hat, weil trotzdem wird die Story, also sie wird halt kompliziert erzählt, da bin ich wieder ganz bei dir, das ist auch mein Negativpunkt, weil er halt schon viele Charaktere, das hat Pascal eben gesagt, du hast sehr viele Charaktere, du musst halt merken, wer mit wem und wer auf welcher Seite steht und so weiter. Und dann gibt's auch teilweise wirklich eben Szenensprünge, wo du erstmal dich wieder einordnen musst, wo bin ich jetzt gerade und wer ist das jetzt wieder und zu wem gehört der? Das ist ja oft gerade in diesen Yakuza-Filmen tatsächlich oft ein Problem, in Anführungszeichen, was ich habe. Und ja, das macht's ein bisschen anstrengend, das ist wieder auch meine Kritik. Aber ich finde gerade trotzdem, dadurch, dass eben so viel passiert und du immer wieder neue Obskuritäten hast, neue Gewalt, den nächsten Schritt immer wieder. Und gerade das hält mich bei dem Film eigentlich bei der Stange, muss ich sagen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall auch, dass es bei mir beim ersten Mal auch tatsächlich das war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt mir zu lang geht oder dass ich mich zwischenzeitlich gelangweilt gefühlt habe, weil halt tatsächlich immer irgendwo etwas Spannendes passiert und mich dann auch tatsächlich die Figuren halt, unabhängig jetzt von ihrer Charakterisierung halt trotzdem, also auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mitgefiebert habe und ich jetzt hier nicht stand und gesagt habe, go Kakihara, go, geiler Typ, hat er mich ja trotzdem fasziniert. Und trotzdem war diese Faszination für ihn da, aber auch für Ichi und für diesen Konflikt unter den Yakuza, auch wenn er super kompliziert erzählt ist, jetzt spätestens beim zweiten Mal, finde ich den aber, wenn man dann irgendwie dahinter kommt, und man muss ja auch, es reicht dann ja auch zum gewissen, also man muss ja auch, sage ich mal, nur 85% dessen verstehen, finde ich den tatsächlich verhältnismäßig, ja, sagen wir mal zumindest originell, aber das kann auch daran liegen, dass ich jetzt nicht schon 10.000 Gangsterfilme gesehen habe, aber zumindest für meinen Geschmack fand ich das gar nicht mal so doof, aber auch einfach dadurch, dass man halt so sehr out-of-the-box Figuren wie die Ichi halt da drin hat oder Kakihara, die halt auch einfach mal Themen ansprechen, wie wir haben es ja gesagt, der Film ist halt eigentlich mehr ein ja, BDSM-Sexualitätsfilm als ein Yakuza-Film, aber halt diese Kombination hat sich für mich auch, ja, hat auch noch mal eine gewisse Faszination ausgeübt. Dazu die Ästhetik, die ich sehr mag. Deswegen hat er sich für mich tatsächlich nie großartig, ja, lang angefühlt. Oder das, also bei mir ist diese, ja, das, was du beschrieben hast, Chris, ist bei mir nicht so aufgetreten.
Bevor wir mal in den audiovisuellen Part übergehen, noch mal kurz eine Frage zum Verständnis, weil ihr den Film ja scheinbar auch anders auffasst als ich. Ist es denn Absicht von Miike, dass ich mich durchgängig unangenehm fühle, während ich den Film gucke oder ein unangenehmes Gefühl habe, aber gleichzeitig das Ganze auch irgendwie wiederum nicht ernst, sondern irgendwie blödsinnig finde? Also ich komme halt mit der Tonalität des Films überhaupt nicht klar.
Ja, ich glaube, ich kann mir schon tatsächlich vorstellen, dass das ein, dass es, dass dieses schräge Japanische, was André gemeint hat, dass man dafür vielleicht einfach auch empfänglicher ist oder weniger empfänglich, und das ist, zumindest bei mir kann ich sagen, das ist halt auch, wenn wir jetzt auch von japanischem Humor tatsächlich reden oder von diesem Schrägen, ich hab halt schon immer, oder was heißt schon immer, ich hab ja seit meiner Jugend immer gerne japanische Anime, Manga oder Videospiele konsumiert. Deswegen, ich bin es halt verhältnismäßig gewohnt und tatsächlich nicht nur gewohnt, ich mochte es auch immer. Und deswegen kann ich so mit diesen, wo man halt sagt, okay, das ist irgendwie einfach nur Quatsch. Aber ja, ich find's dann halt irgendwie schon Quatsch, aber trotzdem spricht's mich irgendwie an, wenn, ja, guter Quatsch, wenn dann zum Beispiel der heroinabhängige Gangster sich entscheidet, fuck, ich sitze jetzt im Fernseher, because why not, so. Das ist dann schon, also da lache ich dann auch, das ist irgendwie witzig, das ist skurril, das ist halt auch komplett überflüssig, aber es ist so, ja, cool, ich meine, der ist auf Heroin, der braucht seinen Schuss, der macht jetzt verrückte Sachen, er sitzt im Fernseher und wollte halt mal wissen, wie es ist, aus dem Fernseher rauszugucken, anstatt in den Fernseher reinzugucken.
Das wird tatsächlich eine der zwei, drei Momente, die mir noch am ehesten gefallen haben, tatsächlich.
Mhm. Ja.
Neben der Folterszene mit den, als ich weiß gerade nicht, wie die Person hieß, die da aufgehängt wurde, Suzuki, dort an den Ketten. Ja, und mit den Stäbchen und mit dem kochenden Wasser da gefoltert wurde. Das war natürlich
Die Folterszenen sind schon krass.
Ja. Das hat natürlich den Gorehound in mir dann auch so ein bisschen wieder jetzt hervorgerufen. Da muss ich auch sagen, also das gönne ich ihm auch. Also die praktischen Effekte, die sind zum Teil wirklich gut beim Film. Nicht alle, aber teilweise sind sie wirklich gut. Und zwar schon nahtlos den Übergang zum Audiovisuellen gemacht, aber dann können wir das ja gerne mal anreißen. Gleichzeitig hat der Film natürlich wahnsinnig schlechtes CGI. Das wechselt sich so immer, würde ich sagen, 50-50 nicht, also es ist schon eher 60-40 pro praktisch Effekt. Aber das, was an digitalen Effekten vorhanden ist, ist schon grotesk. Man könnte fast meinen, in meiner Interpretation des Films könnte man fast meinen, dass es sogar Absicht ist, dass es so schlecht aussieht, aber das würde dann eben nicht zu den gelungenen praktischen Effekten passen. Ansonsten, Pascal, du hast ja eben gerade gesagt, dass dir die Ästhetik des Films gefallen hat, ne? Ja, das fand ich zum Beispiel auch wieder nicht. Das war mir auch zu, ich gönne ihm ja den Einfallsreichtum, also auf erzählerischer Sicht, also es gibt ja einfach Szenen, die sind skurril, da hat sich jemand was Kreatives einfallen lassen und sei es eben der Autor des Mangas, aber so banal und ja, unkreativ fand ich dann die Umsetzung, die visuelle irgendwie wiederum. Also ihr merkt, ich hab tatsächlich nichts Gutes zum Film zu erzählen. Ja. Deswegen, wenn ihr Stärken herauskristallisieren wollt, tut das jetzt.
Ich kann da gerne zumindest mal erklären, ob das jetzt eine Stärke ist, aber ich kann zumindest erklären, warum mir der Film audiovisuell dann tatsächlich doch ganz gut gefallen hat. Wobei ich auch direkt mit auf den Zug springe und sage, klar, das CGI ist halt crap. So, das ist halt 2001 CGI, und das sieht ja natürlich jetzt heutzutage entsprechend aus. Und da gibt's viel
Blut. Ja, und jetzt auch nicht mit dem Riesenbudget halt natürlich. Ne?
Ja. Das kommt noch dazu, genau. Ja, das vielleicht wird das irgendwie auf einer schrammeligen VHS auf dem Röhrenfernseher noch irgendwie weniger auffallen, aber im HD-Zeitalter ist das halt leider schade. Aber unabhängig davon, also einerseits hast du natürlich die Settings, da ist jetzt halt für den Film schon noch viel eigene Kreativität entstanden. Alleine Farbgebung, Manga hat keine Farbgebung. Das ist dann hier tatsächlich schon mal zumindest unique und die finde ich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt so die Basis in Anführungszeichen von Kakehara uns angucken, die gefällt mir einfach sehr gut, weil ich finde auch, dass die dem Ton des Films und auch dem Thema des Films irgendwie ganz gut gerecht wird. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in dieser Wohnung genauso dieser schon irgendwo extravagante, schillernde Typ wie Kakehara halt sitzt mit seinen Gangstern. Aber es ist auch nicht so komplett abgedreht, dass man jetzt denkt, okay, das ist jetzt halt schon so eine richtige, so eine Fantasy-Bösewichts-Mansion oder so. Es geht irgendwie. Und was ich tatsächlich sehr mag, ist, dass dieser Stadtteil, den könnten auch zum Beispiel viele Menschen, die auch gerne Videospiele spielen, auch japanische, der ist ja auch quasi in den Yakuza-Spielen ist das ja auch die Hauptinspiration. Dieser Stadtteil halt in Shinjuku, wo jetzt auch der Film spielt. Und der ist halt, kann André vielleicht auch gleich noch was zu sagen, du warst ja schon mal da, der ist ja auch sehr schillernd, neonbeleuchtet, halt so ein, sehr, sehr kiezig. Und trotzdem mag ich, dass der dann halt auch sich nicht nur darauf ausruht, sondern auch mal immer tagsüber so ein paar schon auf interessante Weise triste Momente einfängt, wo ich das Gefühl habe, okay, hier ist es irgendwie, es ist ein bisschen staubig, es ist ein bisschen trocken, eklig, es ist dreckig. Und das halt so im Kontrast zu dem schillernden Neon-Nachtleben, was ja eigentlich so in diesem Viertel passiert. Das gefiel mir ganz gut. Ich finde sogar, der Film hat teilweise eine relativ europäische, so 90er-europäische Optik. Ich weiß nicht, ob das euch auch so gegangen ist, aber ich mochte das ganz gerne. Ich finde, der sah nicht so, Plastik drüber, Japano, alles nur noch leuchtend bunt und allglatt, sondern ich mochte, der hat irgendwie noch ein bisschen was, eine andere Textur. Ich kann es nicht besser beschreiben.
Ja, der ist ein bisschen kernig.
Genau.
Der ist ein bisschen kernig, der ist nicht so komplett glatt irgendwie. Und ich finde, der hat so eine gewisse Grittiness und das passt ja auch durchaus zu der ganzen Thematik. Und der wirkt so ein bisschen, ich finde, dass die ganze Setting und der Look wirkt im Gegensatz dazu, dass quasi alle Charaktere und die Geschichte so abgefahren sind, sind die Settings fast schon geerdet. Und es hat alles eher so wirklich so einen sehr bodenständigen Look irgendwie. Und das mag ich auch ganz gerne. Also finde ich alles stimmig, sag ich mal.
Ja.
Ja.
Wir hatten es jetzt schon angerissen, glaube ich, das Setpiece, das den allermeisten Menschen am meisten halt im Gedächtnis bleibt, ist halt die Folterung an den Haken. Das ist, also ich, ja, immer wieder beeindruckt, tatsächlich gut getrickst und ist auch, glaube ich, so mit die jetzt mal von den ganzen Gewaltakten an Frauen abgesehen, mit die härteste Nummer, oder?
Ja, aber durchaus, also es ist auf jeden Fall die einprägsamste und prägnanteste Szene des Films, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber auch die ist, also sie hat einen gewissen Schmerz auf jeden Fall, den sie auch beim Zuschauer verursacht, aber sie ist auch gleichzeitig wieder auch drüber irgendwie. Also ich finde, das Setpiece generell, das, was da gezeigt ist, nicht unrealistisch, aber es ist irgendwie im Einklang mit dem Rest des Films, würde ich auch sagen, dass es doch drüber ist irgendwie. Aber es ist durchaus eine gut gemachte Szene auf jeden Fall. Also den Punkt würde ich auf jeden Fall geben, ja. Aber sie hat halt für mich eben, und das ist halt das Interessante, weil ich hatte ja mit André vor ein paar Monaten Braindead geguckt und seitdem weiß ich ja, dass durchaus auch solche Sachen, auch wenn ich jetzt natürlich Itchy nicht als Fun-Spider-Film bezeichnen wollen würde, aber da ist es ja auch so, dass der Film sehr viel Gewalt hat und auch sehr comichafte, überzeichnete Gewalt hat, die mich aber doch irgendwie mitgenommen hat, weil die Figuren und der Film mich auf irgendeine Art und Weise emotional abgeholt hat. Und das tut der hier nicht und deswegen war mir das auch wurscht, was mit dem Typen passiert zum Beispiel. Also ich habe jetzt nicht mit ihm mitgelitten in dem Sinne.
Okay. Ja, also auch unabhängig. ich wollte nur sagen, ich fand ihn jetzt halt auch, also ich, man sympathisiert ja nicht mit der Figur, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, also mitgelitten habe ich schon. Einfach, ob der, zumindest spätestens als das Öl kam, schon eine sehr so unangenehme
Vorstellung. Ja, wollte ich gerade sagen, dass das heiße Fett da beim Rücken kippen, das ist halt schon richtig bitter. Ja, ja, auf jeden Fall. Generell, wie gesagt, ich finde auch, also eine der schmerzhaften Szenen für mich ist wie immer, aber es ist wie ein Oldboy Zunge abschneiden, als Kakihara die Zunge raustrennt. Das finde ich extrem unangenehm immer. Da zieht es mir alles zusammen. Dann hast du aber eben auch wieder so Szenen, wo einem wo ein Typ einfach händisch der Arm abgerissen wird. Das ist halt natürlich schon komplett drüber so. Das ist eher schon wieder lustig. Oder ja, dann natürlich die Blade-Schuhe von Ichi, wenn er den Leuten da die Kehlen durchschlitzt oder einfach in der Mitte durchhackt. So, das ist natürlich auch total drüber so. Also der Film schwankt so zwischen sehr real und schmerzhaft und ja, eher drüber und nicht eher zu ernst zu nehmen, sage ich mal, was die Gewalt angeht. Aber sie ist natürlich schon sehr extrem, ja. Der Film ist schon sehr hart insgesamt. Eine meiner Lieblingsszenen einfach des Films ist generell, wenn Kakihara raucht und den Rauch so aus seinen Mundschlitzen so rausbläst, links und rechts. Das ist einfach, ja. Ja, ich finde sowieso, ich finde Ichi auch mal, um es mal runterzubrechen, ich finde Ichi auch, die Person Ichi auch langweilig. Ich finde, also für mich ist Kakihara, der stiehlt mir schon die Show. Also A, da hat er eh viel mehr Screentime einmal, aber ist auch einfach der kernigere Charakter und der hat einfach auch mehr Charakter. Und ich finde, Ichi nervt mich irgendwann auch einfach seine, der ist ja so eine weinerliche Art, so wenn er nicht gerade Leute umbringt. Und ja, ist gepanischte Figur und so, aber ich finde ihn eher nervig immer als irgendwie cool. Von daher, ich finde eh Kakihara ist hier deutlich die Hauptfigur irgendwie für mich.
Ich finde aber auch, das hat dann das Filmteam auf jeden Fall auch gut erkannt, weil im Manga ist es halt schon, dass so ein bisschen tatsächlich mehr Richtung 50-50 geht. Und dann spätestens im Film bin ich, glaube ich, auch ganz glücklich darüber, dass dann mehr Screentime für Kakihara da ist und der, gerade wenn ich es mir dann noch anhören muss, wie er halt den halben Film weint, darauf kann ich dann auch verzichten. Da reichen dann die Passionen,
ja,
die er hat.
Irgendwann, ich fand ihn, irgendwann wird er nervig, leider. Das ist, ja.
Habt ihr noch was?
Ja, ich hätte noch den, muss man ja auch noch mal sagen, ich hätte noch den unfassbar krassen Cast hätte ich noch besprochen.
Ja gut, da hast du natürlich, da sind natürlich einige Leute bei.
Man muss ja dazu sagen, dass das in Japan damals auch mitunter ein Erfolg war, weil da also auch damals die Creme de la Creme so des Genres natürlich irgendwie dabei waren. Ne? Also du hast halt einen Tadanobu Asano hier eben als Kakihara, der hat jetzt später auch in den Thor-Filmen mitgespielt, in allen drei. Der hat in 47 Ronin mitgespielt, der hat in Midway gerade erst neulich mitgespielt, scheiß Film, aber war dabei. Der hat in diesem Silence mitgespielt, diesem Samurai-Film. In Satoichi war er dabei, also der hat auch sehr viel dann später auch gedreht. Du hast halt, wie gesagt, Naomi Omori als Ichi eben hier, der hat schon bei Ghibli-Filmen Synchro gemacht, der hat in Demon Lover mit gespielt.
First Love zuletzt.
Auch bei First Love wieder Mieke war auch wieder dabei. Ja, bei Outsider hat er Mittelmacht mit Tom Hiddleston. Outrage Coda, der Manga-Verfilmung von Parasite, also nicht der Oscar-Gewinner, sondern dem Sci-Fi-Film Parasite war er dabei, also auch eine Name. Dann hast du, das fand ich auch, vergesse ich auch immer wieder, als hier Gigi, also der, dieser Imposter quasi, der den Ichi beeinflusst, hast du ja Shinja Tsukamoto, so, ja, besser bekannt als Regisseur von namhaftesten Filmen wie den Tetsuo-Teilen, die Iron Man und Bodyhammer, von Tokyo Fist, von Kotoku, von Snake of June und so weiter. Also der hat eine unfassbare Regiereputation, hat aber auch selbst in über 50 Filmen mitgespielt, unter anderem mit Shin Godzilla, auch dann in seinen ganzen Filmen selbst, in Dead or Alive, ja, so viel. Also hat auch ein richtiger Tausendsasser hier dabei. Und ja, und auch dann, wenn die Riege runtergehst, du hast immer wieder Leute dabei, Sabu, die auf jeden Fall, ja, Sabu natürlich, klar, Sabu, Regisseur von dem großartigen Mr. Long, unter anderem. Also du hast wirklich hier einen unfassbar starken Cast, so. Da hat Mieke sich schon echt ein paar richtig einschlägige große Namen da reingeholt. Das ist schon echt beeindruckend.
Das ist ja so eine Sache, die mir tatsächlich generell am asiatischen Kino sehr gefällt, dass die wenigsten Darstellerinnen und Darsteller auf Genre festgelegt sind, was du ja tatsächlich in Hollywood, aber auch jetzt im europäischen Kino doch häufiger hast, dass doch irgendwie die meisten Schauspieler irgendwie auf bestimmte Genre oder dass sie zumindest gewisse Sachen einfach nicht spielen würden, festgelegt sind. Und du hast gerade eben im asiatischen Raum, in Korea, in Hongkong, China, Japan, aber auch, da siehst du teilweise einfach Stars in Horrorfilmen und solche Dinge oder in Fantasyfilmen und sowas, was bei manchen Leuten in der westlichen Hemisphäre gar nicht vorstellbar wäre. Aber das ist immer so eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Jetzt unabhängig von Itchy jetzt.
Ja. Ja, ja, absolut, das stimmt. Ja. Aber eben deswegen, das ist schon echt beeindruckend, wer hier alles dabei ist. Ja, muss man auch mal erwähnen, auf jeden Fall.
Mhm. Wollen wir abrunden?
Gern.
Ja.
Pascal.
Ja, man hat es ja, glaube ich, schon gemerkt, ich bin tatsächlich jetzt dem Film, hatte ich auch erwähnt, ich fand ihn beim ersten Mal, hat er mir gut gefallen. Jetzt beim zweiten Mal ist es auch immer noch so, dass ich gleichermaßen involviert war, fasziniert war von dem Film, dass er mich dann halt schon auf die, einfach auf einer, das ist alles interessant, das ist skurril, das ist natürlich auch extrem, er mich dann halt schon über die komplette Laufzeit irgendwo unterhalten hat und ich ihn auch einfach, auf der einen Seite wirklich ästhetisch ansprechend finde und einfach mit dem Thema, was er anspricht, mit den Figuren, wie sie gezeichnet sind, das finde ich spannend, das gefällt mir. Es war auch jetzt cool, dass ich mir noch, also ich freue mich für mich und ich werde ihn jetzt auch noch zu Ende lesen, dass ich mir immer die Manga-Vorlage angeguckt habe, das hat mir auch noch mal ein bisschen geholfen. Ist aber natürlich jetzt kein Gütesiegel des Films, dass man noch Begleitmaterial konsumieren muss, um die Geschichte dann auch komplett zu verstehen. Das ist ja eigentlich eher etwas, was nicht so sein sollte. Nichtsdestotrotz möchte ich den Film dann trotzdem wieder gutheißen, dass er es eigentlich schon ganz gut schafft, etwas, was nicht ursprünglich als Film gedacht war, dann in ein Filmkorsett umzugießen. Man merkt an vielen Stellen natürlich noch, dass das eigentlich mal aus einem anderen Medium stammt, aber irgendwo fühlt sich dann für mich trotzdem wieder stimmig an am Ende. Ich kann natürlich absolut nachvollziehen, wenn sich ganz viele Menschen irgendwo von dem Film auch einfach jetzt aus verschiedensten Gründen abwenden, weil sie sagen, das ist mir einerseits, ist es ein Film, der zu sehr in extremen Gewässern fischt. Das möchte ich halt weder sehen, das möchte ich vielleicht aber auch einfach nicht mal thematisch behandelt wissen. Das es ergibt Sinn, ist nachvollziehbar. Deswegen ist der Film jetzt ja auch nicht unumstritten bei allen Menschen durch die Bank beliebt. Qualitativ kann ich auch verstehen. Das ist natürlich einfach ein Film, der definitiv sperrig ist. Also er ist halt außergewöhnlich, gleichzeitig skurril, aber dadurch auch nichts, was du, was automatisch natürlich jedem gefällt, sondern was man, was automatisch eine, sag ich mal, Hit-and-Miss-Rate beim Publikum erzwingt dadurch, dass er halt so an den extremen Ufern stattfindet und dann gleichzeitig halt auch einfach sehr unorthodox produziert ist und aussieht und alles Mögliche. Also da kann man ja auch nochmal, der Soundtrack ist ja auch, ich finde den tatsächlich ganz cool. Der ist aber auch mit so einer, wenn du da sagst, Chris, der, also vielleicht, das ist auch etwas, was dich nervt, könnte ich es nachvollziehen. Da wird jetzt auch viel vertracktes Zeug eingebaut, um das irgendwie noch, um dann noch mehr Abseitiges und Skurriles zu erschaffen. Ich fand's irgendwie ganz cool. Und ja, im Endeffekt komme ich dann auf 4 von 5 Sterne. Ich mag den Film tatsächlich und so ein bisschen, was habe ich jetzt ja noch ausstehen und bin gespannt, dann nochmal, einerseits vielleicht hole ich auch nochmal das Prequel nach. Es gibt auch noch eine Anime-Version, das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt. Es gibt eine OVA, eine Original Video Animation, die habe ich auch noch nicht gesehen. Da möchte ich mich jetzt eigentlich nochmal ein bisschen reinfuchsen und ja.
Das wir tasten uns vor. Nächstes Jahr an dieser Stelle sprechen wir uns wieder bei Mieke. was hast du mir jetzt gegeben?
4 von 5 Sternen.
4 von 5, ja. Und so ist es tatsächlich so, dass ich, warum auch immer, zu den in der Unterzahl bin, da tatsächlich die meisten Leute den Film ja wirklich gut finden. Also zumindest die, die ihn gesehen haben, finden ihn in der Regel auch gut. Ich gehöre eben zu den Leuten, die dem Film eigentlich gar nichts abgewinnen können. er hat irgendwie das, was er uns verkaufen will. Also der will ja zum einen irgendwie Gewalt kritisieren, aber gleichzeitig bietet er halt so für mich extrem viel Angriffsfläche eben, weil er für mich einfach so gnadenlos misogyn ist. Das ist, ich weiß nicht, ich bin damit einfach nicht so ganz, ich komme damit nicht zurecht in diesem Fall. Und die Gewalt, die der Film zeigt, ist für mich auch wirkungslos, weil die, mir als Zuschauer sämtliche Figuren völlig egal sind. Also ich habe da weder Mitleid noch irgendwie auch keine Genugtuung oder sowas, wenn zum Beispiel manchen Leuten Gewalt angetan wird. Im Gegenteil, also alle Figuren fand ich irgendwie echt, also sie sind natürlich mit Absicht so, aber ich fand sie, habe sie alle gehasst, durch die Bank. Ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber diskutiert vorhin, ob das jetzt nun Humor ist oder nicht, oder ob das witzig ist oder nicht witzig ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, da würde ich dann dem zustimmen, was André vorhin gesagt hat, als er mich ein bisschen korrigiert hat. Dennoch kam ich mit dieser Skurrilität, wie wir es ja dann genannt haben, da auch dann im Kontext mit dieser Gewalt einfach nicht zurecht, dass das alles so überzeichnet, so comichaft waren sämtliche Elemente des Films und sei es die Musik, und das hat für mich einfach nicht gepasst mit manchen Szenen. Und handwerklich fand ich den auch nicht besonders gelungen. Also klar, die praktischen Splatter-Szenen, nenne ich sie mal, die sind größtenteils wirklich gelungen, sehen auch einfach gut aus, aber sie werden eben dann gleichzeitig wieder durch absurd schlechte CGI-Effekte in manch anderen Szenen wieder kaputt gemacht. Aber ich will keinen mit Spaß nehmen, also jeder soll seinen Spaß damit haben. Ich hatte ihn leider nicht. Selbst wenn er in manchen Elementen besser gewesen wäre, hat halt die extrem auf die Spitze getriebene Frauenfeindlichkeit, die ist mir aber völlig gegen den Strich gegangen, weil das, ich konnte es einfach nicht ab, überhaupt nicht ab, dass hier quasi pausenlos Frauen misshandelt, verprügelt und vergewaltigt werden. Das war, wie habe ich so schön gesagt, letztes Mal, not my kind of beer. Deswegen, Überraschung, 1 von 5 Sternen von mir. André.
Ja, Pascal hat das eigentlich schon alles sehr gut zusammengefasst. Da kann ich gar nicht mehr so viel dazu addieren. Mir gefällt der Film auch. Ich finde ihn angenehm skurril. Ich mag einfach seine überdrehte Art. Ich mag gleichzeitig aber auch einfach ich mag die Geschichte einfach, wie gesagt, weil der Film oft auch zu schnell verurteilt wird als, sag ich mal, also er gilt natürlich auch so als Giftschrankfilm unter Gorehounds und so als typischer, ne, also wenn du die Top 10 der Gewaltfilme so nennst, dann nennen die meisten irgendwo in den Top 10 ist dann meistens Itchy bei den Leuten drin. Und ich finde, dieser reine Gorehound-Aspekt wird ihm auch nicht so ganz gerecht, weil ich finde diese Geschichte zwischen zwei Figuren, zwischen zwei Menschen, die, ja, wie gesagt, von Gewalt angeturnt werden, die Gewalt sexuell erregt und dadurch so quasi versuchen, sich gegenseitig zu ihren Nemesis zu finden, finde ich durchaus super spannend und ist auf einer psychologischen Ebene auf jeden Fall, kannst du auseinandernehmen. Den Film kannst du wahrscheinlich ganze
Liebesgeschichte.
Bücher schreiben im Endeffekt. Tatsächlich, ich habe ihn mit Franzi geguckt und sie sagt auch, da sind deutlich Gay-Vibes drin. Also, kann man sicherlich sagen, darüber kann man wahrscheinlich wirklich noch Stunden diskutieren, wenn du auf dieses Thema auf einer psychologischen Ebene runterbrichst. Aber ich finde diese Story tatsächlich sehr spannend und ich finde die Charaktere eben interessant. Genau, du kannst halt, das ist natürlich ein Punkt, wo ich Chris verstehe, wenn man das eben einfach vermisst, dass hier eine Figur dabei ist, an die man sich strahlend klammern kann, weil sie irgendwie das Positive darstellt. Das hast du hier halt nicht. Wie Pascal gesagt hat, du hast natürlich positivere Charaktere, aber im Endeffekt ist es aber einfach ein Yakuza-Banden-Crime-Drama und ja, es gibt auf jeden Fall keine durchweg positiven Figuren. Das ist halt hier eben so. Das muss man dann so auch akzeptieren. Und ja, ich finde, der Film hat so eine gewisse Sogwirkung, die einfach dich durch diese überdrehten, harten, dreckigen Bilder mitnimmt. Du hast einfach hier natürlich sehr viel Gewalt, du hast viel Obskurität und das alles vermengt sich natürlich in so einen krassen Twist und Sog, der sich so durch den Film zieht. Das ist nicht immer einfach zu gucken. Ich verstehe, wenn man den anstrengend findet. Ich finde ihn selber halt, was das Pacing bzw. die Erzählstruktur angeht, eben auch nicht durchweg gut oder beziehungsweise ich fühle mich immer sehr angestrengt, wenn ich den Film gucke und da ziehe ich ihm auch so ein bisschen eben was für ab. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser, ich muss jetzt mal einen Anglizismus streamlinen können. Also einfach, man hätte ihn einfach ein bisschen zurechtziehen können, dass er einfach nicht so extrem nach links und rechts schwenkt und man sich wirklich 120% auf diesen Film fokussieren muss, weil man sich sonst eben sehr schnell aus dem Fokus verliert während des Guckens. Das geht mir jedes Mal wieder ab und ich bin jedes Mal wieder erneut erstaunt, wie viel Arbeit ist es, den Film sich auch anzugucken so ein bisschen. Aber trotz allem bewegen dann doch bei mir eben die positiven Aspekte und wie gesagt, auch wenn der Film seine Härten hat, auch hier eben angesprochene Gewalt gegen Frauen, sehe ich das in diesem Film und ja, Chris, gebe ich dir auch recht, natürlich versuchen das viele Regisseure und Filmmacher sowas gerne mal fadenscheinig zu verkaufen. Ich finde, bei Itchy ist es aber eben nicht so, weil es eben, ja, es wird nicht aufgelöst, es gibt keine Frauenfigur, die irgendwie Rache übt, die ihr die den Feminismus dann hier aufleben lässt, aber der Film arbeitet damit eben auf dieser sexuell-psychologischen Ebene. Daher funktioniert das für mich hier, weil es eben nicht sinnlos ist in meinen Augen. Es ist hart, wie gesagt, es ist unangenehm anzusehen und das soll es ja auch sein, die soll es keinen Spaß machen, deswegen für mich auch nochmal, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Film hat eine klarere Struktur ohne Überdrehung, wenn es eben um diese Szenen um sexuelle Gewalt geht. Und es hat einen eher diesen Manga-Comic-esken Charakter, wenn es allgemeine Splatter-Folter-Szenen sind, die dann doch eher den Gorehound befriedigen. Und das, finde ich, ist schon bewusst gewählt, sonst wäre es nicht so stringent, meiner Meinung nach. Und von daher, wie gesagt, funktioniert das für mich in dem Kontext, auch wenn es, wie gesagt, eben nicht einfach zu schauen ist. Aber es hat für mich am Ende des Tages eben diesen verfolgt diesen roten Faden dieser Geschichte von diesen zwei Hauptfiguren eben, die das im Kontext eben ausmachen. Und ja, wie gesagt, ich finde halt Kakihara als Figur, auch wenn er eben ein Böser ist, ist ja ein bisschen wie bei Devil's Rejects oder so, dass du Anführungszeichen mit einem Bösen mitfieber sollst oder zumindest dich mit ihm in einer gewissen Weise identifizieren oder zumindest dich mit ihm befassen. Und da spielt er halt auch, wie gesagt, Itchy die Show. Ich finde Itchy als Charakter eben eher ein bisschen nervig. Er ist zwar hier der ausführende Killer und der hat ein paar gute Splatter-Szenen, aber natürlich als agierender Charakter ist Kakihara auf jeden Fall einfach spannender. Auch dessen extravagantes Auftreten und seine Art und seine Kleidung und alles einfach. Dass sein Outfit im Finalkampf ist großartig mit diesem Glitzerhemd und seinen Snake-Boots da irgendwie. Er ist einfach ein sehr schillernder Charakter. Und das funktioniert für mich eben einfach alles. Und ja, wäre er nicht so komplett konfus teilweise erzählt, würde ich ihn auch noch einen Tick besser finden. Von daher, also ist für mich von Anfang bis Ende ein guter Film. Auch das Finale mag ich sehr, auch wenn natürlich quasi das Schicksal von Itchy so ein bisschen offen gelassen wird so. Und bisher gab es ja keine Fortsetzung. Mal gucken, ob da irgendwann was passiert. Ich glaube aber, dass das Thema ist dann auch beendet. Wobei, ich weiß nicht, ob es im Manga noch einen Nachfolger gab. Kann vielleicht Pascal gleich nochmal kurz einwerfen. Aber auf jeden Fall erstmal abschließend bei mir. Itchy the Killer kriegt von mir 3,5 von 5 Sternen. Ich mag ihn sehr. Er hat ein paar Stolpersteine, über die ich immer wieder dann drüber fliege beim Gucken. Aber im Großen und Ganzen finde ich den auch sehr gelungen.
Ja, Pascal, ja, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, nee, eben nicht. Es gibt meines Wissens nach keine Fortsetzung. Ich weiß aber auch halt, wie gesagt, nicht, wie der Manga abschließt. Ich denke aber mal an dem gleichen Punkt, das kommt so von, also Laufzeit des Mangas, wo ich jetzt gerade bei der Hälfte bin, und des Films, das kommt sehr gut hin. Aber da kann uns auch gerne noch mal, wenn ein Zuhörer mehr darüber weiß oder auch gerade vielleicht einen Film, wo sowieso auch interessant ist, mal Meinung zu hören, lasst uns das gerne wissen. Ist ja vielleicht auch ein Film, den gar nicht so wenige gesehen haben.
Ja, und so hoffen wir, dass euch diese Episode gefallen hat. Ich glaube, ich stelle es jetzt mal unüberprüft in den Raum, aber ich glaube, so weit lagen die Meinungen noch nie auseinander. Und von daher.
Ja, zumindest was die Spannweite ansteht. Ja, das durchaus, ja.
Ja, und von daher konntet ihr dem hoffentlich etwas abgewinnen. Also gerne, wie Pascal gesagt hat, schreibt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter oder bei uns auf unserer Webseite, wie ihr den Film empfindet, wem ihr zustimmen würdet und wem nicht. Letztendlich alles Geschmackssache. Und damit verabschieden wir uns in die nächste Woche. Also seid wieder dabei nächste Woche bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.